Am 16.04.2024 trafen sich AutorInnen und RedakteurInnen des Berliner Spielplan Audiodeskription zu einem Fachgespräch über beachtenswerte Aspekte bei der Erstellung audiodeskriptiver Texte. An dem Gespräch nahmen teil Irene Baumann, Tanja Eichler-Ojake, Swantje Henke, Silja Korn, Felix Koch, Johanna Kriens, Anke Nikolai, Jutta Politsch, Roswitha Röding, Evelyn Salam. Die Fragen stellte Imke Baumann. Die gelungene Beschreibung.
Das ist das Thema des Gesprächs und ich hoffe, dass wir alle ins Gespräch kommen dazu. Und ich habe einen kleinen Schnipsel mitgebracht, wo eine kleine Anregung drin steckt, mit der man vielleicht anfangen kann. Schauen wir mal.
Wahrscheinlich würden bei 10 verschiedenen Beschreiberinnen auch 10 verschiedene Beschreibungen herauskommen, so wie es auch beim Übersetzen so ist. 10 Übersetzer werden 10 verschiedene Übersetzungen eines Textes machen und wahrscheinlich hat auch jedes seine Berechtigung. Aber ich glaube, das Erste, und das ist eben auch so ein wichtiger Unterschied, ist, dass man bei einer Audiodeskription zumindest von zeitgebundenen Künsten wie beim Film oder beim Theaterstück das Thema Zeit eine Rolle spielt. Es ist nicht möglich, eine lange, ausführliche Beschreibung einer Szene, eines Bildes, einer Bewegung zu machen, wenn doch sowieso nur 3-4 Sekunden dafür zur Verfügung stehen und dann wieder jemand etwas sagen wird und ich das nicht übersprechen möchte, damit der ganze Zusammenhang überhaupt klar wird. Wenn ich weiß, wie viel Zeit mir zur Verfügung steht, wie stark ich also Informationen auswählen muss, dann kann ich sehen, was ist dann jetzt wirklich am wichtigsten.
Vielleicht erkannt, das war Nathalie Melzer. Mhm. Welche Rolle spielt Zeit für euch in der Beschreibung, für die gelingende oder die gelungene Beschreibung?
Also eine der wichtigsten Komponenten, würde ich mal sagen. Also ich beschreibe natürlich anders, wenn ich 15 Sekunden Zeit habe, kann ich etwas ausführlicher beschreiben. Wenn ich nur 3 Sekunden Zeit habe, muss ich es stark zusammenfassen.
Ja, die Zeit gibt den Rahmen vor.
Ist es denn besser, wenn es länger ist?
Ich wollte gerade sagen, Zeitknappheit ist eine der größten Herausforderungen, glaube ich, aber auch lange Passagen zu füllen ist eine große Herausforderung.
Beschreib mal, wie, warum, wie?
Naja, auch eine lange Pause oder gerade eine lange Pause will ja dann dramaturgisch so aufgebaut werden, dass sie spannend ist und man muss sich die Zeit eventuell sehr gut einteilen und auch Pausen setzen. Also ich finde auch, ja, nicht, dass es unbedingt leichter ist, lange Pausen zu füllen als kurze, wo man wirklich sich auf die Stimmung und die hauptsächlichen, die wichtigsten Dinge konzentrieren muss.
Ich finde, wenn Zeit ist, dann können die Sprecher oder Sprecherinnen die Sachen auch ein bisschen angenehmer sagen, als wenn sie keine Zeit haben. Dann sind sie immer so wie gehetzt und das kann manchmal auch nicht so schön sein beim Hören.
Für mich ist für eine gelungene Beschreibung auch die Zeit vorher wichtig. Also wie viel Zeit kann ich mir nehmen, zusammen mit Co-AutorInnen oder so. Und dann geht es für mich oft mehr fast um den Rhythmus. Also für mich ist es gelungen oder ich fühle mich auch wohl als beschreibende Person, wenn ich irgendwie den Rhythmus des Stückes gemeinsam mit der Co-Autorenschaft irgendwie so gut erfasst habe und dann so drin bin und das einfach so passt, egal, genau, dann irgendwie kurze und längere Passagen, aber dass ich das Gefühl habe, ah, ich kenne das Stück so gut und irgendwie, was ich spreche, das unterstützt mehr diesen Vibe, diese Atmosphäre davon, genau, als dass es irgendwie nur so komisch daneben oder dazu läuft. Dann habe ich so das Gefühl, ich bin so richtig mit drin.
Das stimmt. Ja, total. Ich finde, das ist dann eine gelungene Beschreibung, wenn das Gesamtkunstwerk als solches durchkommt. Ne? Das, der Rhythmus, das Tempo, der Stil, alles muss erfasst werden und wiedergespiegelt werden in der Sprache. Und ich liebe es, wenn man ganz tief in die Schatzkiste der Sprache greift und einfach ganz, ganz akribische Wortfeldarbeit macht. Welches Wort passt noch ein Ticken besser als das andere, was auch schon gut das wiedergespiegelt hat, was gerade passiert?
Ja, und wenn Zeit ist, dann ist auch der Text manchmal fließender und eben wie gesagt, was ihr schon sagt, wenn diese ganzen Komponenten zusammenkommen, dann finde ich das als die es dann auch hört, viel angenehmer und kann auch gleich in diese Geschichte mit eintauchen und werde mitgerissen. Wenn es so hektisch ist, dann kann mich manchmal das auch stören und dann finde ich andauernd einen Fehler vielleicht, was da vielleicht mir nicht gefällt. Und deswegen finde ich eigentlich Zeit sehr wichtig.
Also ich habe gerne Zeit. Ich finde es viel schöner, wenn ich Zeit habe und dann den Text und die Geschwindigkeit des Sprechens daran anpassen kann und auch viel mehr Informationen vermitteln kann, als wenn ich keine Zeit habe. Und ich habe dann immer meine blinden Kolleginnen im Ohr, die eigentlich alles wissen wollen und natürlich auch sehr viel im Beschreibungsprozess erfahren. Und dann ist es jedes Mal ein Stück, bin ich jedes Mal ein Stück traurig, wenn ich dann gar nicht alles in den beschreibenden Text aufnehmen kann. Also wenn so viel dabei auf der Strecke bleibt. Deswegen freue ich mich tatsächlich über jeden Platz und jede Zeit, die mir zur Verfügung steht, um sie mit vielen Informationen füllen zu können.
Ist viel Information gut? Frau Melzer sagt, okay, hier gibt es eine Vorgabe, von daher, es geht ums Wichtigste und das macht diese Zeitvorgabe, die durch das Medium einfach gegeben ist. Es gibt Sachen, da ist einfach kein Platz. Also muss man sich da irgendwie beschränken. Und jetzt hier kommt aber durch, eigentlich haben wir alle lieber Zeit.
Ja, weil für die Stimme, wenn keine Zeit ist von den Sprechern, wie eben auch, wie die Dame gesprochen hat, die hat so ein bisschen auch abgehackt gesprochen und dann hört sich auch ein bisschen monoton an. Und das ist manchmal auch anstrengend. Und wenn Zeit ist, dann sprechen die so aus sich heraus, sind sie der Klangkörper noch mit und das reißt einen mit. Weil ich, die das nur höre und nicht vorher dabei war beim Mittexten, weiß ja nicht, was da alles noch gewesen ist. Und so kann mir noch einiges so mitvermittelt werden, auch durch die Art, wie es gesprochen wird. Ne? Wenn ich dann mitmache, dann kann ich fragen, wie Anke schon sagt, dann kann ich fragen und fragen und fragen und weiß sehr vieles. Und das wissen die anderen ja nicht, die das dann nur hören und das Endprodukt hören. Und deswegen ist es wichtig, wie die Stimme so rüberkommt und die Art. Und wenn Zeit da ist, dann ist es einfach viel angenehmer für dich.
Und es muss genug Zeit bleiben, damit man das Gehörte in ein Bild umwandeln kann. Ja. Also es muss ich es verstehen, akustisch verstehen, und dann muss ich mir daraus aus den gehörten Worten ein Bild machen. Und dafür muss Zeit sein.
Wo ist die Zeit?
Ja, deshalb, also für mich ist dann oft weniger mehr, dass ich mir eben, also das Notwendige muss natürlich sein, wer da was auf der Bühne passiert. Aber es darf nicht zu viel sein, damit es dann eben nicht so, wie Silvia sagte, nicht hektisch wird.
Ja. Mhm. Und weil das einen Moment braucht, um zu einem Bild zu werden.
Ja, und die Zeit muss man einfach auch haben, dass man das Bild sich im Kopf macht. Einer macht sich anders ein Bild als der andere, ne?
Das kommt auch aufs Stück drauf an.
Genau.
Das hängt vom Stück ab, wie schnell entstehen Bilder. Manchmal entstehen die auch schon, ohne dass du irgendwas beschreiben musst. Und dann hast du schon die Geräusche und du hast die Atmosphäre. Und dann würde ich lieber weniger texten. Wenn du aber ganz viel beschreiben musst, dann musst du so beschreiben, dass das Bild wirklich entstehen kann. Ja, genau. Mit möglichst wenig Worten. Und das ist die Kunst, glaube ich.
Ja. Und wie gesagt, zum Beispiel wie den Friedrichstadtpalast, die ganzen
Akrobaten.
Genau, die ganzen, da ist es wirklich wichtig, dass ja einiges mehr geschrieben wird, weil ja da auch sehr viel passiert, wo nicht gesprochen wird. Und da ist es sehr wichtig, dass er eben das auch fließend ist. Und wenn es nicht so fließend passt zu der Musik, dann finde ich das schon wieder störend.
Und ja, das ist der Rhythmus.
Genau, was ja auch hier Irene gesagt hat. Das muss einfach so stimmen.
Genau, das muss zusammenpassen.
Und deswegen ist es eben wichtig, dass die blinden Menschen da mitmachen und den Sehnen so ein bisschen sagen, ja, das passt gut, passt nicht so gut, das ist zu viel, zu wenig.
Mhm. Könnt ihr das denn so schnell immer entscheiden?
Nee.
Hättet ihr dann auch gerne mehr Zeit?
Ja.
Um Sachen anzuhören?
Manchmal schon.
Zu prüfen?
Ja.
Auch zum Nachspüren und Nachhören, ja. Ne? Das ist ja schon wichtig. genug Zeit, dass dieses Bild in sich entstehen zu lassen. Wie Roswitha sagte, das benötigt schon auch ein bisschen Zeit.
Ja. Das ist schon so. Mhm. Und wenn man merkt, dass unsere Seelenautoren auch nicht so viel Zeit haben, mit uns das dann durchzugehen, weil es heißt jetzt, das Stück muss jetzt da und dann fertig sein. Wir haben aber erst die Materialien ganz spät bekommen und dann merkt man den Seelen halt auch an, dass es eben dann so hektisch wird bei ihnen und eine Anspannung ist. Und dann muss man halt auch da als blinde Person dann auch so einen Spagat machen, wie weit man jetzt gehen kann und sie auch nerven kann. Ne? Also dass man sagt immer nochmal und das muss ja irgendwann auch dann fertig sein, also die Abgabe. Ne? Und das kann natürlich, wenn keine Zeit da ist, dann ist schon schwierig.
Nicht nur keine Zeit in der AD, sondern auch keine Zeit
in der Arbeitung.
Ja, zum Produzieren sozusagen, um diesen Arbeitsschritt ordentlich machen zu können.
Mhm. Und dann soll man sich ganz schnell entscheiden, sehr, also ist das gut so und...
Ja, ist das bei den anderen auch, ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, gehört ja zum Gelingen der Beschreibung und der Zusammenarbeit.
Mhm. Mhm. Ja, die Deadlines, die sind schon immer eine Herausforderung. Hm. Aber wahrscheinlich kann man nie genug Zeit haben.
Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe fröhlich den Satz, weniger ist mehr, zur Kenntnis genommen. Also nicht, dass ich persönlich den immer beherzigen würde. Ich glaube, da haben alle Autoren immer ein Problem damit. Ne? Also es sei denn, sie sind richtig schön abgebrüht. Ich finde ja auch, dass so eine Grenzen eigentlich was Gutes bewirken oft. Zu viel Zeit, weiß ich nicht. Ne?
Kann dazu führen, dass man sich verkopft, meinst du?
Ja.
Ich finde auch, ich entscheide schon auch gerne ein bisschen aus dem Bauch raus. Also die Vorgehensweise, einmal einen fertigen Text mit Videomitschnitt beispielsweise abzunehmen und dann noch einmal im Theater zu prüfen, das finde ich eigentlich gut, weil dann hat man es einmal, man hat einmal die Zeit vorab, das durchzugehen und vielleicht auch nochmal eine Szene anzuschauen oder zu hören oder zu hinterfragen oder zu besprechen. Und einmal ist man dann wirklich im Theater und testet das Ganze und da gibt es halt dann keinen Pausen-Button und da muss man dann schauen, wie es wirkt und dann kannst du ein bisschen eben aus dem Bauch raus entscheiden, wie wirkte das jetzt. Ich glaube, wenn ich jetzt 5 Vorstellungen sehen würde, also ich mag es auch sehr gerne mitzutexten, natürlich, aber so als Redaktion, ich glaube, ich müsste jetzt nicht um zu prüfen, ob das für den Endkonsumenten gut ist, 5 Vorstellungen sehen und das noch öfter hören und noch öfter. Nee. Weil dann würde ich mich verkopfen, glaube ich.
Das meine ich auch nicht. Also das wäre dann wirklich zu viel. Also dann wäre es auch schon wieder, dann wäre es wieder Stress, weil es zu intensiv ist. Mhm. Und dann, das wäre auch nicht so gut.
Aber ich finde ja tatsächlich, dass es ein großer Unterschied ist, ob wir Stücke beschreiben, wie jetzt zum Beispiel im Friedrichstadt Palast, also wo es eine Show ist oder eine Revue, die auch sehende Menschen visuell komplett überfordert, weil sie einfach so bombastisch ausgestattet ist und es wirklich schwer fällt, sich zu fokussieren, weil auf allen Ebenen dort auf der Bühne einfach Dinge passieren. Im Gegensatz zu einem Stück, vielleicht Sprechtheater, wo 2, 3, 4 Personen miteinander Dinge verhandeln und vielleicht ab und zu mal von links nach rechts gehen oder von vorne nach hinten. Da ist weniger tatsächlich mehr, finde ich. Ne? Also die muss man gar nicht so viel unterbrechen oder jetzt auch nicht jeden Blick beschreiben oder jede Geste, die sie machen, ob sie sich jetzt kurz an die Nase fassen oder das ist dann irgendwie auch egal. Da fällt mir dann auf, dass man manchmal, glaube ich, bei solchen Stücken vielleicht eher dann krampfhaft danach sucht, was könnte ich denn noch erzählen, damit man irgendwie was erzählt, was aber gar nicht nötig ist, weil die Stimmen schon ganz viel transportieren. Ne? Aber wenn ich eben Tanz oder Oper, Operette, Musical, Revue, wenn ich solche Inszenierungen vermitteln muss, dann stehe ich wirklich vor ganz anderen Aufgaben und brauche jeden Platz, den ich zur Verfügung habe und möchte natürlich von dieser Opulenz auch viel, viel erzählen.
Ja,
Gibt es denn so ein Maßding im Kopf oder so eine Leitlinie oder irgend so ein Gefühl oder irgendwas? Also Irina hat eben was von Rhythmus gesagt und Stil. Hier ist, ich brauche jeden Platz und jetzt das Stichwort Opulenz. Gibt es vielleicht für unterschiedliche Stücke oder Genres, wie auch immer, habt ihr da unterschiedliche Leitlinien, Dinger im Kopf irgendwie? Schaltet man dann in was anderes?
Ich glaube automatisch. Ja, automatisch. Also das, was Evelyn auch schon gesagt hat, das hängt so vom Stück ab natürlich. Also die Stücke aus einem unterschiedlichen Genre, die haben auch so eine andere Stimmung, dass du automatisch anfängst, dir da eine Sekundenlücke zu füllen oder jede dritte 5-Sekunden-Lücke freizulassen, um das Stück atmen zu lassen. Ich glaube, es ist, also ich glaube, es ist wieder diese Frage, mit welcher Rolle spielt Zeit, sondern Zeit ist, also wir spielen mit der Zeit, so glaube ich.
Und wir gestalten, wir gestalten.
Ja. Genau. Und dann ist es eher die Frage, wie sehr können wir uns in das Stück hineinversetzen. Wie sehr können wir das Stück verstehen? Und ich habe eher das Gefühl, umso besser ich das Stück verstehe und spüre, umso besser kann ich damit dann die Zeit gestalten, wie du gesagt
hast. Genau, ja. Ich glaube, darum geht es auch.
Genau. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende, also dieses Stück zu durchdringen und aufzusaugen wie ein Schwamm, und dann ergibt sich eigentlich oft von ganz alleine, wie ist der Text gestaltet?
Mhm. Zum Beispiel der Sommersonnachtstraum. Das war eben interessant, als ich mitgestalten durfte. Und ich habe mir alles angucken können, alles, was da, die ganzen Kostüme und weiß ich was, die Bühne von vorn bis hinten, von hinten nach vorne. Und konnte alles genau nachfragen. Und dann vorher habe ich noch ein Buch mit Jutta durchgearbeitet und haben mir den Podcast angehört, und das war richtig toll. Dadurch konnte ich in dieses Stück so richtig eintauchen, und dann war das auch, als ich dann noch nicht die Audioskription hatte und nur das Stück einfach so gehört habe, war ich so da drin, dass ich eigentlich erstmal gar nicht die Audioskription gebraucht hätte, weil es einfach schon so gut drin war. Aber als die Audioskription dann fertig war, war es natürlich auch schön, weil man dann auch noch Sachen erfahren hat, die man so sich vielleicht gedacht hat oder die Fantasie, die man da so eingebunden hat, ne? Und das finde ich nämlich auch wichtig, dass man manchmal auch noch Zeit hat, auch Fantasie zu haben und sich vielleicht was anders vorzustellen, als was da auf der Bühne vielleicht auch ist, was Sehne ja auch manchmal machen, ne? Dann denken sie auch, wie könnte es weitergehen und so. Und das finde ich wichtig, dass wir das manchmal auch haben, ne? Dass nicht alles so fertig vorgebetet ist.
Also beim Sommernachtstraum war ja die Herausforderung, auch die Bewegungen zu vermitteln. Dafür war während des Stückes eigentlich gar kein Platz. Deswegen haben wir das in die Tastführung eingebaut, so gut es eben ging. Also es gab zum Beispiel den Lysandersprung.
Ja.
Lysander ist einfach zwischendurch immer so ganz lustig hochgesprungen. Und es war Platz genug zu sagen, Lysandersprung. So, und das haben wir in der Tastführung einmal gezeigt, und dann wusste jeder, was los ist, und dann haben die Blinden gelacht und die anderen nicht.
Genau, und haben gesagt, ich habe diesen Spiel ausprobiert bei ihr zu Hause. Hat sie gesagt, Seja, wie stellst du dir das vor? Und dann habe ich das damit kreiert, und es war natürlich schön, ne? Weil dann konnte ich damit so gehen. Und das, ne? Deswegen finde ich es so spannend, eigentlich der Vorbote zu sein und gar nicht die Autoskationsspieler zu hören, sondern weil das mitmachen.
Also du bist lieber am Produzieren.
Ja.
Und in der ersten Reihe dann natürlich. Ne?
Ja.
Ich werfe noch mal ein anderes Stichwort ein, bevor vielleicht noch ein zweiter Schnipsel kommt. Ich sag mal Farbigkeit.
Du meinst eine wahrscheinlich abwechslungsreiche, variantenreiche Sprache, die mit vor allem, und das, die entsteht ja vor allem, wenn wir viele Verben und Adjektive benutzen können, die eben die Nuancen des Spielens der DarstellerInnen wirklich wesentlich treffen und eben visualisieren. Das ist für mich jedenfalls, es geht so ein bisschen in die Richtung von Johanna, wie sie vorhin sagte, das ist dann tatsächlich die Arbeit mit dem Text, die ich auch liebe, tatsächlich zu schauen, welche Wörter sind die Wörter, die jetzt wirklich am besten das vermitteln, was ich erlebe, fühle, wenn ich den Spielenden zusehe. Und dann fange ich an, das zu bauen, ne? Also die Sätze zu bauen, die Wörter auszuwählen. Und ich persönlich achte darauf, dass sich Wörter nicht wiederholen, also dass so, also vor allem die Adjektive sich nicht wiederholen, ne? Dass nicht dreimal traurig vorkommt, sondern dann gibt es eben eine große Varianz in Wörtern, die dem nahe kommen. Und das ist dann für mich auch die Kunst, tatsächlich die Sprachkunst dabei, sich die Zeit zu nehmen und wirklich mit vielen Synonymen zu arbeiten, um eine dadurch eine große Farbigkeit und Lebendigkeit entstehen zu lassen.
Ist das Konsens?
Ja,
auf jeden Fall. Also, ja, und für mich kommt nach der Sprachkunst dann als nächstes die Sprechkunst. Ja. So ein bisschen. Oder
also das vorher kam noch der Rhythmus.
Ja, der kam ganz am Anfang, genau. Aber das ist einfach was, wo, genau, wo ich dann auch gutes Feedback, auch unterschiedliches Feedback, das ist natürlich wieder genau wie das Zitat, so ne, 10 verschiedene Deskriptorinnen oder Beschreibungen, wie lebendig traut, auch wieder passend zum Stück, wie lebendig traut man sich auch zu sprechen, also diesen tollen Text oder was auch immer, die Beschreibung dann auch mal rhythmisch anzupassen oder mit stimmlichen Farben oder so, das ist auch genau, kommt aufs Stück drauf an und auch auf den Geschmack der Hörenden, aber mir macht es auch viel Spaß, dann da Farbigkeit reinzubringen und genau, höre auch oft ganz gutes Feedback dazu.
Ist das ein Teil von der gelungenen Beschreibung?
Auf jeden Fall,
ja. Wenn das so wichtig ist, wie kriegt ihr das hin mit der Farbigkeit? Ich bleibe nochmal bei dem Begriff. Oder auch Irene, ich finde ja auch nach wie vor, dass, also ich würde gerne von dir noch etwas Genaueres zum Thema Rhythmus hören. Vielleicht auch von Felix, den ich immer als irgendwie rhythmisch erlebe mit den AD-Texten. Also dass das, ich habe immer den Eindruck, das ist für dich auch sehr wichtig.
Das ist auf jeden Fall super wichtig. Also auch gerade, wenn man Tanzstücke beschreibt, dass man sogar teilweise Wörter in irgendeinem bestimmten Rhythmus spricht, um quasi den Rhythmus aufzugreifen, der da von den TänzerInnen auf der Bühne gerade irgendwie so genutzt wird. Und das habe ich auch immer wieder gehört, dass das sehr hilfreich ist für Leute, die diese Beschreibung hören, wenn du quasi irgendwie Wörter, die irgendwie, also die eine Bewegung beschreiben, wenn die in dem Rhythmus der Bewegung auch gesprochen werden, zum Beispiel, dass das quasi sich so spiegelt. Sowas zum Beispiel. Oder dass Wörter auch wiederholt werden, genauso wie die Bewegung wiederholt werden. Das ist dann eine andere Art von Illustration jetzt als dieses ganz Vielseitige, dass man das auch benutzt, also dass das auch ein Mittel ist, zum Beispiel Wörter zu wiederholen. Und auch in einem Rhythmus.
Um was zu erreichen?
Ja, um diese Wirkung, die gerade diese DarstellerInnen oder TänzerInnen auf der Bühne da irgendwie gerade erzielen, dass man das quasi in die Sprache so adaptiert. Also, genau.
Das scheint mir fast ein poetisches Verfahren.
Das kann man so sagen, wenn man möchte.
Das gehört zur Farbigkeit dazu.
Ja.
Genauso wie mit Assoziationen zu spielen. Manchmal geht es ja gar nicht darum, etwas ganz genau so zu beschreiben, wie es aussieht, sondern Assoziationen, Gefühle zu wecken. Ich erinnere mich an eine Performance, die Felix beschrieben hat. Und ich habe das redigieren dürfen, wo ein und derselbe Gegenstand für ganz unterschiedliche Dinge verwendet wurde, wo wir jetzt auch nicht ganz trocken immer bei der Beschreibung geblieben sind, sondern wir haben es einmal Wolke genannt und einmal Haus und einmal, obwohl es immer der gleiche Gegenstand war, weil es um das Gefühl geht, was rüberkommen muss. Ne? Habe ich das richtig wiedergegeben, Felix?
Ich glaube schon, so ungefähr, je nachdem, wie dann der Gegenstand benutzt wurde.
Genau.
Und dabei spielt dann das Sprechen aber auch eine Rolle. Also wenn du dann, also weil du kannst ja, dass dann dieser Gegenstand dann als Haus über die Bühne fährt, kannst du natürlich mit den Worten beschreiben, aber auch, ob es dann ruckartig passiert oder schnell oder langsam passiert, das kannst du natürlich dann auch mit der Geschwindigkeit des Sprechens und wie laut, leise, wie agitiert oder wie sanft du sprichst, hat natürlich einen riesen Einfluss darauf, was als Gefühl rüberkommt. Und dann auch da ist dann wieder die Frage, dann spielt Zeit auch gar nicht immer unbedingt die Rolle, ob ich dann jetzt hektisch spreche oder nicht, wenn die Stimmung gerade hektisch ist auf der Bühne, ist es total schön.
Ja, das ist doch,
genau, also das war jetzt gar nicht, um dir zu widersprechen, sondern eher, um nochmal in diese Farbigkeit reinzugehen.
Sollten wir uns da mehr trauen?
Ja.
Ja,
finde ich schon. Und zum Beispiel auch in der Oper, wenn einer den Text liest, hier oben gezeigt wird, auf was die Sehenden lesen können, und dann die AD, also dass auch die Personen, zwei verschiedene Personen da sind und die es auch unterschiedlich sprechen, das finde ich zum Beispiel auch eine Farbigkeit, weil es mir ansagt, aha, sie oder er spricht den Text, der gerade dort gezeigt wird, die andere Person ist für die AD da und somit kann ich da auch ganz anders mitgehen.
Ja, das erleichtert einem Zuhören.
Ja. Man muss nicht so viel dann überlegen, sondern kann ich wirklich mich mit den Bildern, die in meinem Kopf und mein Herzen, mein Bauch und so weiter entstehen, mich beschäftigen. Und die Musik dann auch noch mithören. Und
sollte man im Text sich auch mehr trauen?
Ja, das kann man ja nicht verallgemeinern. Das kommt ja auf die jeweilige Arbeit an. Also zum Beispiel habe ich jetzt gerade ein Tanzstück für Kinder gemacht. Und da war das, glaube ich, für die Kinder, also jedenfalls, das habe ich hinterher gehört, hilfreich, dass bestimmte Bewegungen immer wieder in unterschiedlichen Bildern von mir beschrieben wurden. Dass es dann irgendwie, weiß ich nicht, aussah wie so ein kleiner Derwisch, der sich dreht, oder einmal irgendwie wie eine Entenmama mit ganz vielen Babys hinterher, oder so verschieden, dass es immer verschiedene Bilder waren, die aber also ähnliche Bewegungen beschrieben haben, zum Beispiel. Mhm. Also es kommt ja auch dann auf das Publikum an. Also wenn das jetzt zum Beispiel sehbehinderte, blinde Kinder sind, ist das ja nochmal was anderes zum Beispiel. Mhm.
Mhm. Ich habe das deshalb gefragt, weil es gab lange Zeit in der Audiodeskription immer dieses sehr sachliche, sehr nüchterne und auch für, also dieses Wort mit der Objektivität, und also es war so eine ziemlich heftige Forderung, die da immer gestellt wurde. Und ich habe den Eindruck, wir haben uns jetzt irgendwo anders hin bewegt, oder?
Naja,
ja, wie soll man das einschätzen?
Ich finde eigentlich nicht, dass wir so weit weg sind von der Zeit, als das Projekt jetzt gestartet ist. Ich war ja auch diejenige, die es vermittelt hat, und sehe da jetzt eigentlich nicht so eine wahnsinnige Diskrepanz, sondern finde gerade im Theater, also im Sprech-, Musik- und Tanztheaterbereich eine große Chance für mehr narratives Erzählen als jetzt beim Film. Mhm. Und dennoch, finde ich, muss es natürlich dementsprechend, was auf der Bühne passiert. Also wir können jetzt auch trotzdem nicht zu sehr zusammenfassen und sagen, zwei prügeln sich. Und dann hört man eine Minute lang irgendwelche Geräusche und du weißt aber nicht, was auf der Bühne passiert. Ne? Oder, also das ist jetzt ein plakatives Beispiel, aber um es jetzt daran zu verdeutlichen, dann sollten wir natürlich trotzdem im Detail erzählen, was da gerade vor sich geht. Ne? Mhm. Und dennoch finde ich auch, dass uns der Bühnenraum dazu einlädt, in Bildern mehr sprechen zu können und Vergleiche anzustellen, Assoziationen herzustellen. Also gerade wenn es zum Beispiel eine sehr nackte Bühne ist, wo vielleicht auch gar keine Requisiten vorkommen oder nur sehr wenige, die dann für ganz unterschiedliche Dinge stehen, dann ist ein Tisch ein Bett, ein Tisch ist ein Tisch, ein Tisch ist auch ein Sarg. Ja. Dann kommen wir gar nicht drum herum, auch ein bisschen Orientierung und Hilfestellung zu geben, weil sonst, glaube ich, vermitteln sich wahrscheinlich auch bestimmte Inhalte gar nicht.
Ja, dann ist man wie hilflos eigentlich. Aber wieder finde ich es auch wieder auch gut, wenn ihr uns dazu animiert, ob es eine Fantasie selber zu entwickeln oder noch da so eigene Bilder noch so mit dazu zu entwickeln. Ne? Also nicht alles nur abnimmt. Aber wie gesagt, ich finde, das sind eigentlich ganz gute Sachen, die bis jetzt immer so jetzt gewesen sind, die ich so mitbekommen habe.
Okay. Ich würde noch mal einmal die Frage stellen, was ist die gelungene Beschreibung? Und zwar für jeden Einzelnen in einem Satz, bitte. einmal das Wesentliche. Stellt euch vor, ihr würdet jetzt dem nächsten Anfänger mal wieder erzählen, was, bitteschön, ja, hier, worauf musst du achten?
Also wenn die Audiodeskription es schafft, dass das Theaterstück als Gesamtkunstwerk zu vermitteln, also Handlung, Bühnenbild, Kostüm, Licht, Requisiten und unsere Gäste, unsere ZuhörerInnen folgen können, alles nachvollziehen können.
Für mich wäre eine gelungene Audiodeskription, wenn möglichst viel von dem, was die anderen sehen, mir halt akustisch mitgeteilt wird und ich mir daraus Bilder schaffen kann.
Genau, so sehe ich es eigentlich nämlich auch, dass ich sofort mir auch ein inneres Bild machen kann und mitgehen kann, ohne dass ich ständig überlegen muss, was ist da wirklich.
Auf welchem Planeten ist der Autor gerade?
Genau. Genau.
Für mich ist eine gelungene Beschreibung, wenn ich ein dem Stück angemessenes, ein stimmiges Erlebnis für meine ZuhörerInnen schaffe.
Das ist nicht von mir, aber das hat mich total beeindruckt und begleitet mich seitdem von einer AD-Autorin aus England, die sagt, dass eine gelungene Audiobeschreibung eigentlich dann gegeben ist, wenn sie gar nicht mehr auffällt.
Wer war das?
Die. Ich habe den Namen vergessen, die ganz tolle, die diesen ganz tollen Workshop gegeben hat in dem, bei dem Fachtag.
Ross Chalmers.
Yes.
Okay.
Genau so was Ähnliches hätte ich jetzt auch gesagt. Also, dass man den Geist und den Stil und die, also alles, was eben so eine Inszenierung ausmacht, auch die Zeit, in der das spielt oder die Ästhetik oder so, dass man das irgendwie einfängt in dem, wie man spricht und dass man das irgendwie so transportiert, dass es irgendwie nicht auffällt. Also, dass es quasi nur bereichert und nicht irgendwas überklatscht oder irgendwie so.
Ja. Ja, eine gelungene Beschreibung ist für mich, dass ich ein Theaterstück genießen kann, nicht überfordert werde, die Informationen nicht zu schnell kommen und ich Zeit habe, Bilder entstehen zu lassen in mir selbst.
Also für mich ist auch eine gelungene Audiodeskription dann gegeben, wenn ich als Sprecherin, also als Autorin und Sprecherin wahrnehme, dass ich mich harmonisch und auch empathisch in die Geschichte auf der Bühne einfügen kann.
Ich habe auch von Ross aus ihrem Vortrag so einen Satz im Kopf, der ungefähr lautet, dass jedes Wort, was da nicht hingehört, auch raus muss aus der AD.
Ich würde einem Anfänger oder Neuling, glaube ich, sagen, sei einfühlsam, sei genau und sei dynamisch.
Ich finde, ich habe selber für mich ein gelungenes Gefühl dabei, wenn ich mich in diesen Flow von der Inszenierung rein begeben konnte und irgendwie das Gefühl habe, ich bin dabei gewesen, als so ein Teil davon irgendwie. Mhm. Selbst wenn das nur ein Teil gehört hat und dann komme ich da raus und habe den Eindruck, oh, ich habe genauso viel Adrenalin wie die Schauspieler. So, dann, ob das dann nach außen gelungen ist, ist allerdings eine zweite Frage, ne? So. Und ich finde diese ganzen Sachen, jedes Wort, was zu viel ist, muss raus. Wie bestimmst du das am Ende? Das ist immer wieder das Problem, oder?
Ja.
Das ist jetzt einfach gesagt. Stimmt auch irgendwie. Dennoch ist das schwierige Problem, genau rauszukriegen, welches zu viel ist.
Was zu viel ist, kann man auch dadurch ausprobieren, wenn man es weglässt, ob dann noch die gleiche Information rüberkommt.
Das ist nicht so ganz hundertprozentig so gedacht, wie sich das anhört. Ne? Also einfach so die Aufmerksamkeit auf die Worte richten, die vielleicht raus können.
Aber das weißt du ja erst, wenn das blinde Publikum das gehört hat und dann erfährst du, ob das so hingehauen hat oder nicht. Kann sein, so wie Jutta, die lässt jetzt das weg bei Sommernachts Traum, die Namen zu sagen, wo in mir sie wichtig waren. Und jetzt sagen das Publikum, sie wollen sie wieder drin haben. Ne, das ist schwierig. Ne?
Ja, ich fand das ganz cool, als Jutta das mit dem wie Schwamm aufsaugen. Mhm. Da habe ich vorhin gedacht, da muss wieder ein Filtrat draus werden. Oder wie Johanna gesagt hat, diese Wortfelder so aufzufächern und dann wieder so, so enger zu führen. Irgendwie. Das ist so ein Trichterprozess.
Und allen recht machen
könnte. Genau.
Das ist deswegen.
Aber dann finde ich es gerade gut als so eine kleine Selbstkontrolle, auch vielleicht das so bewusst nochmal sich zu überlegen, weil was du gerade gesagt hast, Silja, wenn, also in dem Fall, okay, ja, wussten wir es jetzt hinterher, aber dann ist es ja hinterher erst. Aber mit jeder Erfahrung lernen wir wieder was dazu. Und ich glaube, das ist im Endeffekt, was am Ende dazu beiträgt, dieses Bauchgefühl zu kriegen, wie fühle ich mich während oder nach, nach dem Prozess des Mitsprechens. Also weil ich ja nicht nur einspreche, ich spreche ja mit dem Stück. Und wie fühlt sich das an? Und umso mehr sich das, du hast es auch so wie im Flow oder so. Und dann, ich glaube, das macht ganz viel von dem.
Deswegen finde ich es auch wichtig, dass die Sprechen das vorher auch mitgeschrieben haben, dass sie schon so sehr eingetaucht sind, weil es ja auch ihr Text ist, den sie mitentwickelt haben. Also als wenn ein Team erst schreibt, das andere spricht es dann, dann merkt man schon einen Unterschied.
Ja, hat aber auch was.
Ja,
weil dann hast du nämlich so eine dritte Instanz, die nimmt sich den Text an und stellt fest, naja, bisschen viel Wörter hier, ne? Oder keine Ahnung, oder wie ist das jetzt gedacht? Oder habe ich das jetzt, verstehe ich das jetzt richtig, wie ihr das jetzt hier reingepasst haben wolltet und so. Das ist auch eine spannende Prüfinstanz unter Umständen.
Ich finde, ein vielschichtiges Kunstwerk zu versprachlichen ist ja schon was sehr Emotionales und Intimes und ist schon ein bisschen was anderes als eine Übersetzung. Ne? In diesem Ausschnitt hieß es gerade, bei der Übersetzung gibt es ja auch nicht nur das eine richtig und falsch und gibt mehrere Möglichkeiten, das stimmt, aber das Korsett ist schon enger, als wenn man so viele verschiedene Dinge hat, die da ineinander greifen und die du dann zu einem neuen Gesamtkunstwerk zusammensetzen musst. Und deswegen könnte man so arrogant sein und sagen, eine gelungene Audiodeskription ist es dann, wenn das Stück mit besser ist als ohne.